The Odyssey ist in den Kinos gestartet und ihr habt jetzt bestimmt richtig krassen Redebedarf. Dann seid ihr hier in diesem Podcast nämlich goldrichtig. Wir werden heute den neuen Film von Christopher Nolan komplett auseinandernehmen, die größten Änderungen besprechen, den mit anderen Adaptionen vergleichen und uns vor allem in das Epos von Homer stürzen. Aber wir, das bin natürlich nicht nur ich alleine. Ich habe mir für dieses Video Xenia ins Boot geholt und sie ist ja genau wie ich brennend an der Antike interessiert und hat auch die Odyssee gelesen und wir freuen uns auf dieses antike Spektakel.
Nicht nur das, sondern auch Percy Jackson, was natürlich genauso Percy akkurat Jackson. Ist.
Percy Jackson ist dein The Odyssey.
Da hat er auch auf Polyphem getroffen.
Ja?
Ja, da sagt er sogar das mit dem Niemand.
Oh, das wurde ja ausgelassen. Aber wir werden heute auch viele andere Dinge besprechen, die ausgelassen wurden. Wir begeben uns zusammen auf eine Odyssee. Und das Spannende heute ist, das sind nicht nur wir beide. Es kommt ja der zweite Plot-Twist innerhalb von einer Minute. Wir haben uns eine Verstärkung geholt, mit der vielleicht noch niemand gerechnet hat. Den Altphilologen und Homer-Experten Professor Dr. Dr. Jonas Gretlein von der Universität Heidelberg haben wir eingeladen. Der Mann ist, wie gesagt, großer Homer-Experte. Er hat einen tollen Vornamen, wie ich finde. Deshalb habe ich ihn vor allem auch anschreiben.
Und er ist sehr sympathisch. Und ich glaube, das wird ein richtig cooles Gespräch. Wir haben richtig viele Fragen auch im Gepäck, weil ich will auch endlich mal ein paar Sachen klären, die mir so auf der Seele brennen, seitdem wir drin waren in dem Film.
Ja.
Und voll cool, da mal so eine wissenschaftliche Perspektive drauf zu haben.
Wir hatten jetzt auch ein paar Tage Zeit, auch uns den Film mal so durch den Kopf gehen zu lassen, das sich setzen zu lassen. Und gehen wir doch rein. Let's hit the road!
Let's hit the road!
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Jonas, vielen Dank, dass du heute zu uns ins Studio digitalerweise gekommen bist. Meine erste Frage an dich ist, was macht eigentlich ein Altphilologe und warum bist du besonders auch dafür geeignet, über The Odyssey zu sprechen?
Also ein Altphilologe, der beschäftigt sich mit der Literatur und Kultur der griechisch-römischen Antike und liest lateinische und altgriechische Texte. Ich weiß nicht, ob mich das dazu prädestiniert, über Nolans Film zu sprechen, weil ich kein Filmexperte bin. Aber ich habe mich mit der Odyssee ganz intensiv beschäftigt, mit Homer, und habe von daher vielleicht eine etwas andere Perspektive als die Filmexpertinnen und Experten.
Ja, da sind wir heute sehr gespannt drauf. Normalerweise ist das immer so, wir haben schon öfters mal Videos gemacht, die nochmal tiefer in die Materie reingehen, gerade auch zu Oppenheimer. Und ich habe mich da immer dann sehr viel reingelesen. Und für heute haben wir uns dann mal gedacht, wir laden einfach mal einen Experten ein, dass wir quasi die Recherchearbeit ein bisschen ausgelagert haben und noch wirklich eine Expertenmeinung dazu gewinnen können. Und bevor wir jetzt hier direkt 2500 Jahre in die Vergangenheit reisen, in eine Welt augenscheinlicher Magie. Gibt's denn irgendwelche Filme und Serien abseits der Antike, die du so richtig gern hast?
Ja, ich sehe eigentlich gerne Bilder. Ich schmeiße mich gerne in diese Bilderwelten rein, nachdem ich den ganzen Tag Texte gelesen habe. Okay. Ihr seht ja im Hintergrund die ganzen Bücher. Das ist sozusagen mein tägliches Brot. Und ist das eine gute Ablenkung? Ich sehe eigentlich sehr viel. Ich habe früher mal gerne die Filme der französischen Nouvelle Vague gesehen, von Truffaut, Chabrol, Homer. Ich sehe aber auch gerne deutsche Filme von Christian Petzold beispielsweise. Das ist ein Regisseur, bei dem ich mich bemühe, keinen Film zu verpassen. Wenn ich jetzt so einen Lieblingsfilm benennen müsste, dann wäre das ein Film von Catherine Bigelow, Strange Days, glaube ich, aus den 90er Jahren, 1995, mit Ralph Fiennes, eine dystopische Welt in Los Angeles. Und das ist ein Film, der wahnsinnig unterhaltsam ist. Das ist ein toller Film, der aber auch wirklich Tiefgang und Reflexion hat. Da geht es um ästhetische Erfahrungen und so. Mhm. Genau. Aber in den letzten Jahren habe ich auch immer mehr Serien geguckt, muss ich gestehen. Das hat sich verändert.
Spannend. Was ist denn so im Serienbereich so deine Lieblingsserie?
Wahrscheinlich sehe ich so viele, dass ich das jetzt gar nicht rekapitulieren kann. Schon so die großen Serien, House of Cards, The Man in the High Castle. Ich habe zuletzt eine britische Serie gesehen, The Hack. Da geht es um einen Telefonabhörskandal in den britischen Medien. Also grundsätzlich finde ich das sehr interessant, dass die Serien jetzt so in den Vordergrund geraten sind. Da hat ja eigentlich der Distributionsweg hat ja das Format von Filmen verändert. Also ich hatte man ja so dieses Spielfilmformat, 1,5 bis 2 Stunden. Jetzt haben wir eher wieder so eine Form des seriellen Erzählens.
Mhm. Ja.
Und das finde ich ganz interessant, weil es dieses serielle Erzählen bereits in der Antike gab.
Okay, spannend. Apropos Antike, wie ist das denn bei dir, wenn wir jetzt so von antiken Filmen, kann man das überhaupt so sagen? Also gibt es bestimmt auch nochmal so eine Laienformulierung und dann eine professionelle Formulierung. Sowas wie Troja von Wolfgang Petersen. Der Film ist ja am bekanntesten wahrscheinlich auch in unserer Community, wenn es um diese Zeit geht. Also kannst du die genießen? Bist du dann automatisch mehr hyped auf sowas? Wie ging es dir jetzt auch mit Odyssee?
Ja, eigentlich gar nicht. Ich gucke eigentlich gar nicht gezielt Filme über die Antike oder Filme, die irgendwie antike Mythenstoffe auf die Leinwand bringen. Den Troy-Film von Petersen habe ich gesehen. Den fand ich nicht so dolle. Der hat mich nicht so besonders begeistert. Mein Achill sah immer anders aus als Brad Pitt. Der war nicht auch.
Ja, kann ich verstehen.
Jetzt auf den Film The Odyssey von Christopher Nolan habe ich mich sehr gefreut, weil das, finde ich, ein toller Regisseur ist, der auch sehr vielschichtige Filme dreht, die auf der einen Seite tolle Unterhaltungsfilme sind, aber oft auch noch so einen gewissen Clou, so eine besondere Reflexion haben. Und klar sehe ich das dann schon natürlich mit der Odyssee von Homer irgendwie im Hintergrund. Aber ich kann mich da auch bequem in den Kinosessel fallen lassen und das erstmal genießen.
Ja, und wie sehr hast du The Odyssey jetzt genießen können? Hat dir der Film gefallen im Großen und Ganzen?
Ja, ich war erstmal überwältigt. Ich konnte ja dank euch den in der Vorschau schon am Montag sehen, in einem IMAX-Kino in Frankfurt. Ja. Und ich war erstmal überwältigt so von diesem synästhetischen Reiz, der Lautstärke, der großen Leinwand. Ich gucke die meisten Filme ansonsten auf dem Laptop, weil ich kleine Kinder habe und selten ins Kino komme. Das war erstmal ganz, ganz, ganz toll. Ja, und ich muss sagen, der Film hat mir gut gefallen. Er hat vielleicht nicht alle Erwartungen bei mir erfüllt, aber ich glaube auch, dass es ein Film ist, der gute Unterhaltung bietet, der aber zugleich eine sehr komplexe Auseinandersetzung mit Homers Odyssee ist. Er hat allerdings, das wäre so meine kleine Einschränkung, nicht den Clou wie andere Filme von Nolan, wie beispielsweise Memento. Da haben wir ja diese beiden Handlungsebenen, die auch visuell voneinander abgesetzt sind, oder in anderen Filmen nicht total toll fand, war Inception mit diesen Traumebenen, die ineinander geschachtelt sind und verschiedene Zeitlichkeiten haben. Das hat er nicht. Aber es ist ein Film, den ich vorbehaltlos empfehle.
Ja, gerade wenn es so um Erzählebenen geht, ich höre das so ein bisschen raus, dass ich meine, du beschäftigst dich ja sehr viel mit dem Erzählen. Gehen wir doch mal so direkt in den Film rein. Mich würde mal interessieren, wie du das empfunden hast. Ich habe jetzt vor kurzem zum ersten Mal die Odyssee gelesen, jetzt in Vorbereitung auf den Film, in der Übersetzung von Emily Wilson. Und ich fand das halt spannend, wie er erzählt wurde, also aus welchen Perspektiven er erzählt wurde. Und ich hatte das Gefühl, dass Nolan das auf jeden Fall auch so erzählen wollte, dass es quasi nicht so einen allwissenden Erzähler gibt, sondern dass es wie in der Odyssee zum Beispiel zu Teilen von Odysseus selber erzählt wird oder von, jetzt stehe ich gerade voll auf dem Schlauch.
Ja, es springt ja auch immer wieder in der Zeit.
Ja, genau, genau, ja genau. Wie hat dir das der Film quasi von dem Aspekt gefallen?
Ja, das sehe ich genau wie du. Ich hatte auch den Eindruck, dass Nolan der Erzählstruktur der Odyssee sehr genau folgt. Und diese Erzählstruktur ist ja was ganz Besonderes. Wir müssen uns vorstellen, das ist ein Epos, was aus einer mündlichen Tradition heraus entstanden ist, so um 700 vor Christus. Mhm. Und wir haben diese Rückkehr von Odysseus, die 10 Jahre dauert, aber die Vordergrundhandlungen sind nur 41 Tage. Und diese 41 Tage ist die gesamte Rückkehr, sind alle Irrfahrten eingespiegelt. Und Odysseus betritt die Bühne auch erst mit dem 5. Buch. Wir gehen erst mit Homer nach Ithaka und dadurch baut Homer ja Spannung auf, weil er die Zustände auf Ithaka kennenlernt. Dort sehen wir Penelope, die belagert wird von den Freiern. Wir sehen Telemach, der so an der Schwelle zur Mannbarkeit steht. Und wir merken, wenn Odysseus jetzt nicht bald kommt, dann explodiert das, dann passiert da was. Und genau das macht Nolan ja auch. Und erst mit dem 5. Buch tritt dann Odysseus auf und erzählt dann die meisten seiner Irrfahrten am Hofe der Phaiaken. Also das ist ganz spannend.
Ja.
Das sind vier Bücher, in denen Odysseus zum Erzähler wird, zum Ich-Erzähler. Also wir haben ja eine Ich-Erzählung. Ja. Und genau das macht Nolan auch. Und es gibt noch einen Kniff, den ich auch ganz spannend fand. An sich rundet sich ja die Odyssee am Ende. Odysseus ist zurückgekehrt, er ist mit Penelope vereint. In der Odyssee versöhnt er sich auch mit den Bewohnern von Ithaka. Aber trotzdem wird dieses Ende so geöffnet. Da gibt es so einen Riss in diesem Abschluss durch die Prophezeiung von Teiresias. Der sagt, Odysseus, du musst noch einmal losziehen. Du musst noch einmal mit dem Schiff aufbrechen und dann landeinwärts so weit gehen, bis du jemanden begegnest, der das Ruder auf deinen Schultern für eine Schaufel hält. Also er muss irgendwo hinkommen, wo die Leute Schifffahrt nicht kennen, wo auch das Epos völlig unvertraut sein muss, als im Epos immer Schifffahrt geht. Und wenn du da Poseidon Opfer darbringst, wirst du alt werden und hast einen ganz sanften Tod vor dir. Und Nolan, der wandelt das ein bisschen ab. Aber am Ende sticht Odysseus ja auch nochmal in See in Nolan.
Ja.
Von daher finde ich das eigentlich beachtlich, wie eng sich Nolan an die Erzählstruktur der Odyssee gehalten hat.
Ja, total spannend, weil an sich kennen wir das ja auch oder die meisten verbinden das mit der Odyssee, also so diese Heldenreise oder so diese Grundstruktur, die irgendwie bis heute überlebt. Und ich hatte auch die Übersetzung von Emily Wilson gelesen und da fand ich auch total spannend in ihrer Einleitung, wie sie da auch auf die unterschiedlichen so Themen eingeht, so dieses zentrale Thema vielleicht sogar in der Odyssee und jetzt auch in Nolans Verfilmung ist ja dieses Konzept der Gastfreundschaft und ich finde es ein bisschen ironisch auch, dass ich jetzt hier sitze, weil ich Xenia heiße, also weil das ja das Wort, das griechische Wort dafür ist und das wird ja in Nolans Verfilmung ins Zentrum gesetzt und da würde mich auch mal interessieren, was würdest du sagen, ist denn überhaupt, ist das eine der Kernaussagen, dieses Konzept, also Emily Wilson hatte das zum Beispiel auch in ihrer Einführung damit verbunden, dass das so ein bisschen eine Rechtfertigung war vielleicht, um so Kolonialismus zu begehen. Also so Gastrecht ist so sehr wichtig zu der Zeit und das war eine Zeit, in der dann die Griechen auch sehr viel rumgekommen sind und auch darauf angewiesen waren, dass sie jetzt nicht direkt erdolcht wurden.
Ja.
Und das fand ich so eine spannende Perspektive darauf. Also genau, was sagst du zu diesem zentralen Thema im Film?
Ja, ich fand das auch sehr spannend, dass Nolan die Xenia, die Gastfreundschaft, so ins Zentrum gerückt hat. Die Figuren berufen sich ja immer wieder auf das Gesetz des Zeus. Das ist in der Odyssee keine so starke Formel. Das gibt es da durchaus und die Menschen müssen Gäste aufnehmen, weil sich hinter dem Ankömmling ja immer eine Gottheit verbergen könnte. Und das wäre dann furchtbar, wenn man die abweist. Und es spielt eine gewisse Rolle dadurch, dass die Freier ja die Gesetze der Gastfreundschaft mit den Füßen treten. Die machen sich da einfach am Hof von Odysseus breit und fressen dessen Hab und Gut auf und wollen seine Frau heiraten, behandeln seinen Sohn schlecht und so weiter. Von daher kommt es vor, es ist aber nicht so zentral wie bei Nolan. Ich fand das bei Nolan ganz interessant, vielleicht kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, weil es ja an sich um das Ende einer ganzen Zivilisation geht. Und da ist so dieses Gesetz des Zeus wie so eine Planke, eine rettende Planke, an der man sich festhalten kann, die aber auch nicht mehr wirklich trägt.
Würdest du das, kurze Rückfrage, auch als so eine Art Verfall von Moral dann verstehen?
Also ja, auf jeden Fall.
Ja, ja, okay.
Das ist auf jeden Fall ein moralisches Gesetz. Das ist in der Odyssee auch durchaus präsent, dass schlechte Taten bestraft werden von den Göttern. Das heißt nicht, dass wenn man keine Fehler macht und immer nett und freundlich ist, man nicht ins Unglück geraten kann. Die Götter sind auch noch unberechenbar, ganz ähnlich wie im anderen homerischen Epos der Ilias. Aber dieser Gedanke der Bestrafung von schlechten Taten ist auf jeden Fall da. So ein bisschen was wie griechisches Karma.
Okay, ja, ist spannend.
Auf jeden Fall.
Ja, ich finde, wenn man jetzt über so diese zentralen Themen redet, also vielleicht können wir ja mal so ein paar aufzählen, weil ich meine, es wird ja immer wieder viel so in den Ring geworfen sozusagen. Also da gibt es dann zum einen, wenn man jetzt irgendwie aus der Frankfurter Schule kommt, zum Beispiel aus meinem Studium weiß ich das noch, irgendwie der Mensch bezwingt die Natur, Odysseus und die Sirenen mit dem Wachs. Also es ist ja einfach eine der prominentesten Szenen.
Ich fand das auch spannend, dass es ich hatte das Gefühl, in der Verfilmung stand das viel mehr im Vordergrund, dass sich Odysseus gegen die Götter auflehnt und aktiv auch gegen die arbeitet, wo es ja eigentlich in der Odyssee, ich habe so das Gefühl, dass Athene ihn über den ganzen Epos hinher immer so die ganze Zeit nach vorne schubst, ja hier, jetzt verwandle ich dich wieder, mach dich größer und stärker und schöner und jetzt verwandle ich dich wieder und jetzt siehst du aus wie ein armer Bettler und niemand erkennt dich mehr. Wie fandst du das in Bezug auf den Film?
Ja, das wollte ich euch auch fragen. Nolan hat den ganzen Götterapparat rausgestrichen. Das, ja. Ist ja, das ist immer so eine Nebenhandlung. Wir haben entweder die Handlung unter den Helden oder wir haben die Götter, die miteinander kommunizieren oder die an die Menschen herantreten. Und der Film stellt ja die Intervention der Götter mal als Naturphänomene dar. Und die werden dann erst von den Helden so gedeutet. Also wenn gedonnert wird, dann denken sich die Helden, das war Zeus und der kommentiert jetzt unsere Handlung, oder aber wenn die Gefährten und Odysseus in eine Seenot geraten, dann denken sich, das ist Poseidon. Aber wir sehen jetzt nicht Poseidon dahinter. Die einzige Figur, die auftaucht, ist in der Tat Athene. Aber ich hatte auch den Eindruck, man kann die so als eine Fantasie von Odysseus sehen. Die sieht ja auch nur er. Also ist das jetzt Wirklichkeit oder nicht? Das fand ich ganz spannend.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, ich meine, Athene wird in dem Film ja von Zendaya gespielt. Und am Ende wird ja gezeigt, dass quasi am Ende gibt es ja diese Auflösung, dass in Troja halt die komplette Bevölkerung abgeschlachtet wird. Unter anderem in diesem Tempel, glaube ich, der Athene, ist dann eine Priesterin, die aussieht wie Zendaya und die dann da getötet wird. Mhm. Und gleichzeitig sieht man auch so einen Schnitt wie in dem Film Troja, auch einer Götterfigur quasi der Kopf abgeschnitten wird.
Ja.
Und ich habe das dann so interpretiert, dass das zum Beispiel, dass Athene so ihm so ein bisschen ein schlechtes Gewissen machen wollte und dann quasi in der Gestalt dieser Priesterin erschienen ist, die in Troja getötet wurde, weil er halt auf die Idee gekommen ist, überhaupt das trojanische Pferd zu bauen.
Hm. Ja, so habe ich das auch verstanden. Also zumindest, dass sie ihn nochmal daran erinnert, irgendwie an seine Schuld. Ich finde zu der Rolle von Athene, ich habe das auch so interpretiert, dass da so ein realistischer Aspekt von Nolan so eingearbeitet werden sollte. Und dass da jetzt nicht die ganze Zeit ne, so göttliche Figuren auftreten und irgendwie gefühlt besser so frühstücken oder so.
Ja, das ist ganz witzig teilweise in den anderen Verfilmungen von der Odyssee, wenn dann plötzlich, ich habe jetzt fast alle gesehen in Vorbereitung auf den Film. Es gibt ja auch diesen Film, diesen Fernsehfilm von 97, wo dann auch so ein Hermes angeflogen kommt. Und das sieht halt auch, das sieht hilarious aus. Ich kann mir auch gut vorstellen, das ist ja auch so eine Herangehensweise, die zum Beispiel Denis Villeneuve bei den Dune-Filmen gemacht hat. Immer alles, also nicht zu nah am Buch sich zu orientieren, sondern so ein geerdetes, so eine geerdete Erzählung zu haben, dass dann Leute nicht abspringen, weil das wirklich zu absurd ist und dass man dann nicht mehr nachvollziehen kann so von unserer heutigen von unserem heutigen Schauerlebnis.
Ja. Wobei ich es ja auch interessant finde, dass die Götter, glaube ich, bei Peterson in Troy auch nicht auftauchen und in Umberto Pasolinis Film Rückkehr nach Ithaka auch nicht. Das ist natürlich so ein Element, mit dem wir unsere Probleme haben, weil wir nicht, oder zumindest die meisten von uns nicht davon ausgehen, dass die Götter direkt in unserem Leben intervenieren.
Ja, das stimmt. Ja, ich finde aber auch einen Zusatz dazu, ich fand das auch ein bisschen schade, dass Athene nicht so eine große Rolle eingenommen hat, also weil ich, so wie ich das empfunden habe, in der Odyssee ist sie ja wirklich so eine Mentorfigur für Odysseus und für Telemachos oder ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, aber genau, und ich finde, dass sie ja eigentlich so voll die, also ich finde das spannend, auch aus so einer feministischen Perspektive, weil natürlich die Odyssee ja auch eher so patriarchale Ängste dann verarbeitet, aber gleichzeitig Athene so eine sehr starke weibliche Figur ist und auch ja genau das, diese Gewitztheit und diese Intelligenz von Odysseus teilt und ihm ja eigentlich so anleitet. Und ich finde, das ist so ein bisschen zu kurz gekommen bei Nolans Verfilmung. Ich weiß nicht, wie du das sehen würdest.
Ja, das finde ich sowieso sehr interessant, dass viele literarische Adaptionen der Odyssee feministisch ausgerichtet sind und den Frauen, die im homerischen Epos eher eine geringe Rolle spielen, wirklich eine Stimme geben. Also ich denke beispielsweise an Margaret Atwoods Penelopiade oder zuletzt Ulrike Dresners Penelopes Schiff. Das sind ja Retellings aus einer Frauenperspektive. Wir haben das auch für die Ilias mit Nathalie Haynes' A Thousand Ship oder Pat Barker's Silence of the Girls. Und das liegt ja auch nah, weil das eine Perspektive ist, die ist im Epos angelegt, die wird aber nicht wirklich entfaltet. Und das ist ja eigentlich sehr spannend, die altbekannte Handlung dann aus der Perspektive nochmal zu erzählen. Aber das macht Nolan nicht. Also es ist doch, er bleibt so in dieser patriarchalen Welt von Homer drinnen. Und
Ja, wie würdest du das auch sehen mit so diesen Sachen, die dann vielleicht auch offensichtlich aus der Zeit gefallen sind? Also es ist ja dann nicht nur zum Beispiel die Rolle der Frauen, sondern auch sowas wie so Sklavenhaltung, was der Film ja auch nicht richtig ausfächert, was ich auch verstehen kann. Also es ist ja mit also zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Passage, wo Telemachos ja auch mehrere Sklavinnen hängt. Ist ja jetzt nicht drin, verstehe ich auch. Genau, was sind das für Aspekte, die das vielleicht auch schwer machen, so eine moderne Adaption zu tätigen? Oder wie würdest du auch sagen, wie kann das gelingen? Ist das Nolan dann gelungen?
Ich glaube, man kann den alten Stoff ganz verschieden inszenieren. Da kann man ganz verschiedene Schwerpunkte haben. Und ich finde so feministische oder postkoloniale Wiedererzählungen sehr spannend, weil die das wirklich unmittelbar fruchtbar machen für die Gegenwart. Aber es gibt natürlich auch andere Wege zum alten Stoff. Und dafür hat sich Nolan entschieden. Was ich spannend finde, ist, dass er ja trotzdem einen sehr, sehr kritischen Blick auf das kriegerische Heroentum wirft. Odysseus ist ja schwer traumatisiert, aber vielleicht kommen wir darauf noch später zu. Also jetzt sozusagen keine einfache affirmative Reproduktion von einer patriarchal-heroischen Gesellschaft. Mhm. Das macht er nicht.
Ja, da würde ich auch zustimmen, weil es geht ja auch viel darum, dass Odysseus so diese bösen Seiten hat, um es jetzt mal runterzubrechen und genau, dass er eben auch plündert und brandschatzt.
Ja, also ich finde, in der Odyssee von Homer wird es ja auch sehr positiv dargestellt. Und das sind ja alles auch Helden. Und ich finde, hier wird er ja auch vor allem mit dem Ende so als Anti-Held oder vielleicht sogar als geläuterter dargestellt. Das fand ich auch super spannend. Genau, wir hatten ganz kurz nach dem Film gesprochen, also kurz geschrieben, wir beide, wie du den Film fandest. Und du hattest ihn ja auch mit dem Rückkehr nach Ithaka verglichen, von 2024 mit Ralph Fiennes. Und da ist es ja ähnlich. Und das fand ich super spannend, auch gerade bei dem Film. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Xenia?
Nee.
Weil der... Ich bin eigentlich immer so ein Fan von Abenteuern. Ich finde eigentlich so diesen Mittelteil von der Odyssee am spannendsten, wenn Odysseus auf seine ganzen Abenteuer geht.
Monster of the Week.
Und Monster begegnet. Und der Film überspringt das alles und fängt erst an, als er in Ithaka landet. Mhm. Und zeigt ihn halt auch so als geläuterten Mann, der auch so Probleme hat, überhaupt zurückzukehren, weil er einfach eine komplett andere Person geworden ist. Und der auch so zögert, überhaupt irgendwas zu tun.
Mhm.
Und ja, das fand ich super spannend. Und ist auch eigentlich witzig, dass hier so zwei Filme, zwei relativ große Filme innerhalb von 2 Jahren erschienen sind, wo das so erzählt wird.
Mhm, total, ja. Ja, das kann ich jetzt natürlich nicht ganz beurteilen, weil ich den Film nicht gesehen habe, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das dann auch bei Nolans Odyssee dann ja mit reinspielt. Also was ich auch spannend finde, ist auch die Figur von Telemachos, die ja dann auch am Anfang so viel sensibler gezeigt wird. Also er weint ja auch, genauso wie ja in der Odyssee viele Männer weinen, was also ja auch nochmal so was Spannendes aus wird, ja. Und genau, also was hältst du zu, was denkst du von dem Thema?
Ja, von weinenden Männern, finde ich toll, dass das gezeigt wird. In der Antike war das schon eine Riesendiskussion, denn die Helden weinen und klagen bei Homer sehr viel und das ist kritisiert worden. Also Platon verurteilt das und antike Literaturkritiker auch, also darum gab es eine Debatte. Ich würde gerne noch einmal zurückkommen auf den Vergleich mit Pasolinis Film, weil ich das so spannend finde. Das sind, glaube ich, zwei ganz verschiedene Strategien, sich den Stoff der Odyssee anzueignen. Wir haben auf der einen Seite haben wir Nolan, der sich sehr an die Erzählstruktur hält. Und auf der anderen Seite haben wir Pasolini, der sich einen Teil herauspickt und sich auf den konzentriert. Wir haben bei Nolan dann wirklich so einen ganz opulenten, bildmächtigen Film, der in Bildern schwelgt. Und der Pasolini-Film ist ja ganz anders. Das haben wir nie, Massenszenen.
Das ist ja nüchtern.
Es geht um diese Paarbeziehung zwischen Ralph Fiennes und Juliette Binoche. Ist auch toll, die beiden wieder zusammenzusehen. Ich glaube, die haben ja einen englischen Patienten schon zusammengespielt und konzentriert sich ganz auf die Dynamik in diesem Paar. Und Nolan macht das ganz anders. Also den Vergleich finde ich sehr, sehr erhellend.
Mhm. Und inwieweit noch? Also geht es dann vielmehr, also wenn es nur um diese Rückkehr geht, was ist da dann so die Spannung?
Also da wird halt auch erzählt, dass er den Krieg bereut quasi, weil er so viele Menschen getötet hat.
Ja. Okay. Ich glaube, das verbindet die beiden, dass Odysseus jeweils traumatisiert ist vom Krieg. Und ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel unserer Zeit zu dem Text, dass wir Odysseus nicht verstehen als einen Helden, der zwar vielen Prüfungen unterworfen wird, am Ende dann aber doch wieder als aktiver Held gegen die Angehörigen der Freier ins Feld zieht, sondern dass wir in ihm eigentlich einen traumatisierten Veteran sehen. Und das haben die beiden auf sehr verschiedene Weise. Also Ralph Fiennes ist ja auch ein ganz anderer Schauspieler, der hat ja sowas sehr, sehr Sensibles. Ich finde, Matt Damon ist ja eher so dieser All-American Boy. Also das ist sehr, 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 sehr verschieden, ja. Aber ja, beide konzentrieren sich eben so auf die Odysseus als Kriegsversehrten.
Ja, genau. Ich finde, einen der spannendsten Aspekte, die Christopher Nolan jetzt dem Stoff so hinzugefügt hat, war ja diese Erzählung mit diesem Seevolk, worüber ja gesprochen wurde. An alle, die sich jetzt nicht mehr erinnern, das wird ja direkt am Anfang schon gesagt, dass so eine große Bedrohung am Horizont steht, selbst bei selbst Ithaka nicht vor diesem Seevolk mehr sicher sein soll. Und das wird ja auch immer wieder während des Films wiederholt. Und am Ende gibt es ja diese, das ist ja einer der großen Plot-Twists oder der große Plot-Twist, dass die Griechen das Seevolk sind und dass das quasi so erzählt wird, dass sie eigentlich die Bösen sind.
Mhm. Ja, so die Piraten und die Helden liegen gar nicht so weit voneinander entfernt.
Genau. Wie fandst du das?
Quasi für mich war das auch die Schlüsselszene des Films, als die Stimme von Odysseus, ich glaube, aus dem Off sagt, während die Plünderung von Troja in den Bildern gezeigt wird, die Seevölker, das waren eigentlich wir. Die wahren Barbaren, das sind die Griechen. Ich finde das deswegen spannend, weil damit das eigentliche Gravitationszentrum des Films ja die Zerstörung von Troja ist. Ist ja eigentlich gar nicht Gegenstand der Odyssee, aber wir haben ja von Anfang an so Rückblenden auf die Zerstörung von Troja und die nehmen immer mehr Raum ein zum Ende des Films. Am Ende sieht man dann Odysseus, wie der völlig entgeistert durch dieses Gemetzel stolpert. Und die Stimme aus dem Off sagt auch, dass er das gar nicht verarbeiten kann und dass er in dieser Zerstörung von Troja an sich auch seine Heimat verloren hat. Mhm. Und das finde ich interessant, weil Nolan da zu einer Kritik an einem kriegerischen Heldentum ansetzt. Das finde ich spannend.
Ist das sowas, was bei deiner Arbeit, was du auch schon mal in Bezug auf die Odyssee irgendwo gesehen hast, oder ist das sowas, was für dich auch komplett neu ist?
Also die Odyssee hat am Ende doch so einen kritischen Unterton, den ich selber sehr spannend finde. Da muss man sehr genau hinschauen, um den zu sehen. Aber am Ende wird durchaus Kritik an Odysseus geäußert. Das sind vor allem zwei Szenen. Das ist einmal eine Volksversammlung der Angehörigen der ermordeten Freier. Da merkt man, was da eigentlich passiert ist. Und auch die Angehörigen der Gefährten, die nicht zurückgekehrt sind. Da sieht man, welchen Preis die Gemeinschaft zahlen muss für die Rückkehr von Odysseus. Und dann haben wir die Ankunft der getöteten Freierseelen in der Unterwelt. Mhm. Die nimmt die Seele von Agamemnon in Empfang und sagt erstmal, oh, so viele junge Männer, wie kann das passiert sein? Gab es da ein großes Unglück? Und da merken wir, dass der Freiermord eine ganze Generation junger Aristokraten ausgelöscht hat. Also da markiert Homer am Ende den Preis von Odysseus' Rückkehr. Und interessant ist auch, dass Odysseus nach dem Freiermord verglichen wird mit einem blutigen Löwen. Und genau diesen Vergleich mit dem blutigen Löwen haben wir bei Polyphem. Also da wird eine Ähnlichkeit erzeugt zwischen Odysseus und seinem vielleicht barbarischsten Widersacher. Und das wirft die Frage auf, ist Odysseus am Ende so viel anders als Polyphem? Und das ist genau der Punkt, den Nolan ganz anders in Szene setzt, wenn er sagt, die eigentlichen Barbaren sind die Griechen, die Seevölker, das sind wir.
Ja. Die UNO-Reverse-Card.
Ja, komplett. Ja, ich finde das auch, das war eine sehr, sehr spannende Szene. Vor allem irgendwie auch mit, also die Szene von so, das gießt das alles nochmal irgendwie in so eine Botschaft. Und ich finde auch damit gewinnt dann ja auch so die Taten von Odysseus nochmal so eine Schwere. Genau, ich fand jetzt eher so dramaturgisch argumentiert, dass das leider nicht ganz so inszeniert war oder erzählt wurde, dass es für mich so ankam, dass das so der dieser Umschwung ist. Also die zentrale Szene, ich finde, die geht dann fast so ein bisschen unter leider, obwohl die schon mit drin steckt. Also das ist jetzt nur eine kleine Kritik von mir. Aber was würdest du denn sagen, was ist denn eigentlich was ist die zentrale Botschaft von der Odyssee von Homer? Also jetzt nicht von Nolan, sondern was würdest du sagen, ist das, was, es ist immer schwer, sowas runterzubrechen, aber das würde mich eigentlich mal interessieren.
Sag es in einem Wort.
In einem Wort würde ich sagen, Erzählung. Also meine Interpretation der Odyssee wäre, dass die Odyssee eine Reflexion über das Erzählen ist. Dass die darüber meditiert, wie erzählt werden kann, wie Erzählen uns in seinen Bann schlägt und was Erzählen vermag. Es wird ja immer ganz viel erzählt in der Odyssee. Mhm. Und das erzählt seine Abenteuer selbst. Und ich glaube, das ist nicht nur ein erzähltechnischer Kniff, sondern es ist auch ganz wichtig auf der Handlungsebene. Odysseus ist erst bereit, nach Ithaka zurückzukehren, nachdem er seine traumatischen Erfahrungen erzählerisch bewältigt hat. An sich im Prinzip, was es in der heutigen Psychotherapie auch gibt, dass man versucht, schwere Erfahrungen nachzuerzählen, dass man versucht, denen eine erzählerische Gestalt zu geben. Genau das macht Odysseus auch. Mhm. Und auf Ithaka erzählt er dann seine Lügengeschichten. Die haben bei Nolan ja auch keinen richtigen Platz. Da wird mal kurz drauf angespielt, aber die kommen auch nicht. Von daher würde ich sagen, es ist das Erzählen. Und ansonsten kann man die Odyssee natürlich auch in ihrer Zeit verankern. Also es war eine Zeit, in der die Griechen in die Mittelmeerwelt ausgegriffen haben. Man hat früher so von der frühgriechischen Kolonisation gesprochen. Das macht man heute nicht mehr, weil Kolonisation zentralisiertes Vorgehen suggeriert. Da hat man sozusagen einen Staat, der will sich der Länder bemächtigen. Und das war damals nicht so. Das war nicht zentralisiert. Da sind viele kleine Gruppen aus ganz verschiedenen Motiven aufgebrochen. Da gab es Bevölkerungszuwachs. Die zweiten und dritten Brüder aus einer aristokratischen Familie konnten sich nicht profilieren, waren abenteuerlustig. Und die sind dann so ausgeschwärmt in die Mittelmeerwelt und haben sich dort teilweise dauerhaft niedergelassen, sind dann teilweise auch zurückgekehrt. Und man kann die Odyssee lesen als eine Reflexion über all die Erfahrungen, die man dort machen kann. Mhm. Dann hat man auf der einen Seite das Negativszenario. Das wäre der Zyklop Polyphem, der Odysseus fressen will. Das wäre das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man auszieht. Und das Positivszenario wäre eine Station, die bei Nolan nicht vorkommt. Das wäre dieses Märchenvolk der Phäaken. Dort trifft Odysseus auf die Königstochter Nausikaa. Er hat vielleicht sogar die Möglichkeit, die zu heiraten. Er könnte da bleiben und Mitglied des Königshauses werden. Das wären so die beiden Pole. Und so sehe ich den Film in der Entstehungszeit verankert. Denn ich finde ja interessant, dass Nolan seinen Film auch kurz schließt mit unserer Zeit. Also gerade am Ende lässt der Odysseus ja über den Zivilisationsbruch sprechen. Und er sagt, ihr habt das ja vorhin schon angesprochen mit den Seevölkern, hier droht eine Zivilisation unterzugehen. Und da habe ich den Eindruck, dass für ihn die Odyssee zu einem Spiegelbild wird für die Menschheit im Anthropozän.
Ja, ich meine, das passt ja auch, wahrscheinlich hast du auch den letzten Film von Christopher Nolan gesehen, Oppenheimer. Ja. Ich finde, der hat so eine ähnliche Botschaft am Ende.
Das stimmt, ja, ja. So dieses Zerstörerische. Ja. Und da wird ja am Ende noch ein bisschen diese Hoffnung ausgesprochen, dass so die Menschheit vielleicht wieder sich selbst aufbauen kann.
Seid lieb zueinander.
Ja, genau. Und ich meine, dafür steht ja auch so ein bisschen Odysseus, oder? Also so für dieses Geistreiche, was dann aber vielleicht umschlagen kann. Ja.
Und das finde ich spannend, weil er da den Fokus ganz groß macht. Da geht er aufs ganz Große, da geht er in die Dimension der Zivilisation über. Das finde ich deswegen spannend, weil in der Odyssee, im Epos von Homer, am Ende eher die politische Gemeinschaft vor Ort steht. Das ist eine Episode, die sowohl Nolan als auch Roberto Pasolini aussparen. Wir haben sozusagen das Ende der Odyssee im 23. Buch, wenn Penelope ihn endlich wiedererkennt und die beiden sich ihre Erlebnisse schildern. Aber dann fordern die Angehörigen der Freier Rache. Und Odysseus zieht ihn in einer offenen Feldschlacht entgegen. Und das ist spannend, weil er da wieder so zu einem iliadischen Helden wird, also zu einem richtigen Krieger. Und Zeus beendet das dann. Zeus muss intervenieren und stiftet ein Vergessen. Er sagt, ihr müsst vergessen, was passiert ist. Und dann könnt ihr wieder als Gemeinschaft blühen. Also wir haben zuerst ein Ende auf der Ebene des Haushaltes, Odysseus und Penelope. Mhm. Und im 24. Buch dann das Ende auf der Ebene der Polis, der politischen Gemeinschaft vor Ort. Und Roberto Pasolini, der interessiert sich ganz klar für die Paarbeziehung zwischen Odysseus und Penelope. Und Nolan, der jazzt das hoch auf die Ebene der Zivilisation. Da reicht die Polis nicht mehr, sondern es ist die Zivilisation, die von Seevölkern, also eigentlich von uns bedroht wird. Das finde ich eine interessante Dynamik.
Ist wirklich interessant.
Gibt es denn irgendwas, irgendeinen Aspekt oder irgendeine Szene oder irgendwelche Figuren aus der Odyssee, die du jetzt explizit in Christopher Nolans Film vermisst hast?
Ich muss sagen, ich finde es ganz legitim, dass ein Regisseur nicht alles verfilmt, dass der Sachen auswählt. Ich glaube, das ist auch ein Gebot der Klugheit. Finde ich auch spannend, denn man könnte ja eigentlich die Odyssee auch als eine Serie verfilmen. Dann hätte man ein Abenteuer nach dem anderen. Und genau das macht Nolan ja nicht. Wir haben ja auch immer wieder Rückblenden und das Ganze ist eher so ein organisches Ganzes. Es gibt jetzt schon ein paar Geschichten, die mir sehr gut gefallen, die ich vermisst habe. Also eine wäre beispielsweise der Aufenthalt von Odysseus bei den Phäaken, diese Begegnung mit Nausikaa, die fehlt. Oder es fehlt die Begegnung mit dem Aiolos, dem Herrn der Winde. Der gibt ihm Windschläuche mit und Odysseus schläft dann und sie können eigentlich schon Ithaka sehen. Aber die Gefährten machen dann, während Odysseus schläft, diese Windsäcke auf, die Winde entweichen und treiben die Schiffe nochmal ganz weit weg. Das hat er auch eingespart. Und es gibt auch so ein paar Szenen, in denen tolle Sachen weggefallen sind. Also interessant ist ja beispielsweise, dass das erste Abenteuer, was Nolan erzählt, die Begegnung mit Polyphemus. Das ist in der homerischen Odyssee nicht das erste Abenteuer. Da kommen zuerst die Lästrigonen, das sind diese riesenhaften Krieger, denen er begegnet. Und bei Homer unterhält sich Odysseus mit dem Zyklopen. Und den überlistet ihn mit einem ganz, ganz tollen Trick. Der Zyklop fragt ihn nämlich, wie heißt du? Und dann sagt Odysseus, niemand. Und nachdem Polyphem geblendet ist, brüllt er, weil er furchtbare Schmerzen hat. Und die anderen Zyklopen kommen und fragen, wer hat dir was getan? Und dann sagt er, niemand hat mir ein Leid angetan. Ja. Und das Ganze hat noch einen anderen Twist. Also dieses Niemand heißt im Griechischen Utis. Und in manchen Sätzen wird aus dem U ein Mä, dann heißt das Mätis. Und Mätis ist zugleich das griechische Wort für List. Das Mittel benannt, mit dem Odysseus diesen körperlich so überlegenen Gegner aufs Kreuz gelegt hat.
Ja,
und
stimmt.
Das kommt bei Nolan überhaupt nicht vor. Das sind natürlich Sachen, die sind in einem Epos witzig, weil das Sprachspiele sind. Nolan setzt als Filmemacher dann halt eher auf so einen übermächtigen, visuell beeindruckenden oder überwältigenden Polyphem.
Ja, das finde ich aber auch schade. Also das mit diesem Niemand, darauf habe ich auch voll gewartet.
Ja, ich auch. Es wurde da so ein bisschen drauf angespielt, so, ach ja, wir hätten mit ihm sprechen können. Nee, jetzt ist es zu spät.
Ja, genau. Ja. Und ich finde auch, das hat ja nochmal eine andere Ebene. Ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmen würdet, aber auch mit diesem Identitätsding von Odysseus, weil er wechselt ja auch so voll viel seine Identität. Und ich finde, das irgendwie fand ich immer so cool, dass er da so seine Identität so ja auch ein bisschen abgibt und dann am Ende aber ja so ein bisschen hochmütig ist und ihm unbedingt noch so seinen Namen mitgeben will. Und dass dann ja erst der Zorn von Polyphem auf die Gruppe niederschlägt, was sich ja wieder so total so Hochmut kommt vor dem Fall mäßig. Eine Art Moral vielleicht da drin steckt, keine Ahnung. Ja. Aber genau, also ich finde auch, dass das so rausgefallen ist, das habe ich mich auch richtig gewundert, weil das ist ja auch so voll die bekannte Szene.
Ja, eigentlich. Ja, das stimmt.
Ja.
Ja.
Nee.
Ja, also da gibt es durchaus so ein paar Szenen. Oder was ich auch echt spannend finde, ist, dass sowohl Nolan als auch Pasolini am Ende nicht auf die Polis-Ebene kommen, auf diese Versöhnung, auf diese Auseinandersetzung mit den Angehörigen der Freier, weil das setzt nochmal so ein moralisches Thema und wirft auch die Frage auf, wie kann eine Gemeinschaft funktionieren? Wie kann es einer Gemeinschaft gut gehen?
Mhm. Ja. Ja, lass doch mal ganz kurz über die Szene mit Polyphem nochmal sprechen. Ich finde, in diesem Film stecken so zwei, drei, also auch wenn man den Film jetzt vielleicht nicht mögen wird, Xenia.
Nein, ich habe mir nie gesagt, ich mag ihn nicht. Ich bin einfach ein bisschen weniger begeistert wie du.
Es gibt ja schon ein, zwei, drei Szenen, die, wo ich jetzt sagen würde, das sind Szenen für die Ewigkeit. Und ich finde, gerade auch im Vergleich mit den anderen Adaptionen, auch wenn jetzt dieser Aspekt fehlt mit Niemand, dass diese Szene mit Polyphem wirklich unfassbar mir ans Mark gegangen ist. Also so eine Horrorvorstellung, wo das in anderen Verfilmungen immer so ein bisschen lustig ist, weil es einfach schwierig ist, einen Zyklopen richtig darzustellen. Ja. Wie hast du denn ansonsten die Szene empfunden?
Mich hat sie jetzt nicht so überwältigt, muss ich sagen, weil mir dieses Sprachspiel gefehlt hat und auch das, was Xenia gerade gesagt hat, dass an sich Odysseus ja erst seinen Namen verschweigt und danach mit seinem Namen prahlt und dafür büßen muss, weil Polyphem ihn dann verfluchen kann. Polyphem ist ja der Sohn von Poseidon, dann hat er seinen Namen und kann sagen, lieber Vater, mach, dass Odysseus nicht nach Hause kommt oder wenn er nach Hause kommt, mit furchtbaren Schmerzen und Problemen. Das hat mir so ein bisschen gefällt. Also andere Szenen, die sich mir eingeprägt haben, ist beispielsweise Odysseus am Strand von Kalypso. Das fand ich ein überwältigendes Bild. Wirklich so diese, da so im Nichts ist so ein bisschen so ein Hippie-Paradies und die sind halt so und Kalypso spielt ja auch eine größere Rolle noch als in der Odyssee, weil viele der Rückblenden gehen ja von seinem Aufenthalt bei Kalypso aus. Es ist ja auch interessant, dass Odysseus keine Männer durch den Lotus zu verlieren droht, sondern selber zum Lotus-Konsumenten wird. Der kommt ja schwer traumatisiert bei Kalypso an und dann gibt sie ihm den Lotus und der isst den und vergisst dadurch seine Vergangenheit. Das fand ich auch einen interessanten Twist. Und das macht für mich auch die Nolan-Verfilmung aus, dass der Elemente aus der Odyssee aufgreift und die sehr klug neu zusammensetzt. Das fand ich sehr spannend.
Da würde ich voll zustimmen, weil ich mochte das auch, dieses Element, dass er das essen möchte, um dann zu vergessen selber, dass er auch irgendwie so also er möchte vergessen, weil es so zu traumatisch ist oder es ihm so zu sehr schmerzt und sowas. Das fand ich auch gekonnt eingefädelt. Ich fand auch eine weitere Szene, die ich gerne besprechen will, ist auch diese Einblicke in das trojanische Pferd. Also ich glaube, die, das wird noch so ein Clip sein, den ich mir vielleicht so in 5 Jahren auf YouTube nochmal und nochmal anschaue. Einfach weil da ja Nolan sehr auch wieder realistisch rangeht und auch sehr unschön und wirklich so zeigt, was diese Kosten dann vielleicht auch waren für die Griechen, in diesem Pferd zu sein. Und ich glaube, ich habe das im Vorfeld mitbekommen. Es gab ja unzählige Kontroversen, aber dann auch haben sich Leute beschwert, irgendwie wegen dem Wasserstand und dass das ja eigentlich gar nicht so war. Ich bin mir noch nicht mal mehr sicher. Aber ich fand das voll das coole Detail, also einfach auf einer Spannungsebene nochmal sowas zu sehen, die Männer, die man dann verliert durch das steigende Wasser. Also es war einfach eine gute Idee.
Ja.
Die Szene fand ich auch sehr beeindruckend. Da hatte ich auch den Eindruck, da sieht man den Regisseur von Dunkirk. Ja, diese Schlachtszenen, diese Szenen des Wartens, und die haben was sehr, sehr Immersives. Da wird man ja als Zuschauerin oder als Zuschauer wirklich in die Szene reingezogen. Das fand ich sehr gekonnt, ja. Und weil es auch wirklich den Preis zeigt, den die Männer dafür bezahlen, ja.
Ja, vor allem auch, weil es ja auch, es gibt ja auch einen Mann, der versucht dann aus diesem Pferd zu fliehen, und sie müssen ihn ja quasi außer Gefecht setzen, dass er nicht raus kann.
Ja.
Ja,
ja, komplett. Ja, darauf abspielen können wir auch mal über die Crew reden, weil ich finde nämlich auch, dass da man sich vielleicht auch mal drüber unterhalten kann, inwieweit das ja auch Figuren sind, die begleiten wir ja sehr lange, und ich finde, die sind auch sehr wichtig, weil sonst ist es ja, könnte man vorwerfen, der Odyssee ist es ja schon ein bisschen repetitiv, also es ist so dieses, Mannschaft fährt zu einem Punkt, dann erleben sie etwas, dann fahren sie weiter, ja, dann Monster erleben sie wieder was, genau. Und deswegen passt das ja auch so sehr zu so einem seriellen Erzählen. Aber ich finde auch, dass dann da zusammen auch mit der, ich habe leider seinen Namen vergessen, aber die Figur, die so ein bisschen für Odysseus, also so Odysseus Wahnwitzigkeit ein bisschen zu erden versucht.
Also der wird von Himmish Patel gespielt.
Himmish Patel, genau.
Ich weiß aber leider auch nicht,
die Rolle habe ich mir auch nicht gemerkt. Aber
ja, Eurylochos.
Ja, das kann gut
sein. Okay, der brennt, genau, ja.
Ja, genau. Ja. Und das fand ich auch ganz gut gemacht, weil dadurch ich ein bisschen das Gefühl hatte, okay, ich werde hier auf diesem Schiff geerdet. Es wirkt, als wäre das auch eine wirkliche Crew, weil es ist ja auch nicht ohne so diese Figuren, die ja sehr hölzern sind oder sehr, sehr unnahbar für uns, auf eine Ebene zu heben, wo wir uns vielleicht mit identifizieren können. Oder? Was sagt ihr?
Ja, fand ich spannend. Ich fand den Eurylochos auch interessant, weil der so die Kritik an Odysseus in der Crew verkörpert. Und die gibt es durchaus bereits in der Odyssee. Odysseus erzählt selber, dass die Gefährten zu ihm gesagt haben, lass uns nicht in diese Höhle gehen. Und Odysseus ist so neugierig und insistiert, lass uns reingehen. Und dann ist es die Höhle des Zyklopen und der frisst 6 von seinen Gefährten. Also da wird auch in der Odyssee bereits angedeutet, dass Odysseus Schuld auf sich lädt. Und das greift Nolan auf und macht es ja zu einem ganz zentralen Thema und stellt halt Odysseus auch als einen reuigen Anführer an.
Ja, das wird ja auch nochmal dann relevant bei Charybdis und Skylla, ne? Also mit diesem, er verschweigt das dann seiner Crew und dann hat er so eine utilitaristische Entscheidung getroffen, ja, besser 6 verlieren als alle. Das ist ja auch relativ, also ist schon adaptiert getreu, oder?
Ja, so genau, ja.
Okay. Ja, das fand ich auch ganz cool.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass es im Film noch mehr so herausgestellt wird, dass es auch ganz oft so eine Mannschaft gegen Odysseus ist und dass sich Odysseus ja auch ganz oft gegen die Götter ausspricht, was dann von der Mannschaft immer sehr negativ ausgelegt wird. Yeah. Also ich finde, da gab es so viel mehr so einen Clinch innerhalb des Schiffes.
Ah, ja. Und eine ganz zentrale Szene ist eine andere Szene, die ich auch nicht vergessen werde. Das ist Odysseus Besuch in der Unterwelt. Da spricht er dann ja mit verschiedenen Leuten. Und am Ende wird er verfolgt von den Schatten seiner gestorbenen Gefährten.
Ja.
Und da sieht man sozusagen, was für einen Preis er zahlen muss und dass die ihn verfolgen. Und er kann dann mit knapper Not noch auf sein Schiff entkommen. Und das hat man in der Odyssee nicht so. Das ist eine Erfindung von Nolan, die das, finde ich, sehr gut zum Ausdruck bringt.
Apropos, was hältst du denn von dieser Zusatzfigur? Also von Elliot Page spielt ja Sinon, meine ich?
Ja.
Sinon, ja. Wie es im Englischen ausgesprochen wird. Aber genau, das ist ja auch so ein Element. Ich habe es so verstanden, dass das ja auch ein bisschen als Ersatz für Achilles und Agamemnon dann ist, die dann ja auch eigentlich auch über ihre Kriegstrauma erzählen und so weiter. Odysseus sie ja eigentlich in der Unterwelt trifft, im Hades. Also genau, was hältst du von Sinon?
Ich finde, den hat Nolan zu einer ganz faszinierenden Figur gemacht. Das ist ja derjenige, der als einziger Grieche dann beim trojanischen Pferd wartet. um den Trojaner noch zu sagen, was das ist, zu sagen, das ist ein Geschenk für Athene und dann umgebracht wird. Und wenn Odysseus in die Unterwelt geht, dann kommt ja der Schatten von Sinon und macht ihm das zum Vorwurf und sagt, du hast mir gar nicht gesagt, was da eigentlich passiert ist, dass ihr in den Fähr wart, und macht ihm das zum Vorwurf. Von daher dient die Figur ja nochmal, um die problematischen Entscheidungen von Odysseus und auch sein Versagen als Anführer zu thematisieren. Also ich fand die toll. Ist auch ein toller Schauspieler. Also
ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich meine, es geht ja sogar noch ein bisschen weiter. Ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen, weil der Film ist ja über 3 Stunden lang. Aber es wurde ja auch so, das ist ja, glaube ich, auch nochmal so eine Sache, die Christopher Nolan neu gemacht hat, mit diesem Losverfahren, werden jetzt von den Menschen auf Ithaka mit in den Krieg zieht. Und Sinon, das war doch so, dass Antinos wollte mit, aber Sinon ist dann mitgekommen. Oder habe ich das, könnt ihr mir da nochmal auf die Sprünge helfen?
Ich muss sagen, da war ich auch ein bisschen verwirrt. Ja. Ich habe auf jeden Fall das so verstanden, dass er sich so bereit erklärt hat, für ihn dann in den Krieg zu ziehen. Wie hast du das verstanden?
Ich habe es auch nicht richtig verstanden. Meine Erinnerung ist, dass Sinon das Los gezogen hat, dass er mitgehen darf. Und Antinoos wollte das dann bekommen und wollte auch mit in den Krieg ziehen, konnte das nicht. Auf der anderen Seite erhält Odysseus von Sinon dann ja dieses Los und hält das Antinoos am Ende unter die Nase.
Ja.
Und da wirkt das eher so, als ob Antinoos eigentlich hätte mitziehen müssen.
Ja, genau. Ja.
Wenn man den Sinon an seiner Stelle geschickt hat, so als ob er ein Drückeberger ist.
Ja, aber das habe ich auch so.
Ich habe selber auch anders verstanden. Ja. Müssen wir uns noch ein zweites Mal angucken?
Ja, da müssen wir nochmal drüber reden. Genau.
Ja. Eine Sache. Oder ich gucke mir die Szene dann nochmal
an. Ja, das wirkt ja dann auch alles viel mehr connected innerhalb von Christopher Nolans Film. Gerade auch, ich glaube, von Antinoos hat man eigentlich nichts aus der Kindheit mit erfahren, dass er auch alles erfunden, und auch so diese eine Szene, wo gezeigt wird, wie Odysseus in der Vergangenheit diesen Eber jagt, wo sich auch diese Narbe zusieht und dann später auch dadurch erkannt wird. Da ist ja Antinoos auch schon anwesend und sieht einfach, was Odysseus so alles kann.
Ja, er wurde so zu dem Gegenspieler hochstilisiert irgendwie. Also ich fand, das passt jetzt gerade null rein in dieses Gespräch, aber Robert Pattinson hat auch so gesagt, ist ja damals wie bei Twilight. Ich finde so der andere, der sich so Penelope anbietet. Und dann war ich auch so, ja, das hat sehr wenig damit zu tun, aber genau. Ja, ich fand, Robert Pattinson hat das auch toll gemacht als Antinoos.
Ja, auf jeden Fall.
Sorry. Ja, Antinoos, der ist so ganz unheimlich, weil der als Junge Odysseus sehr anhimmelt. Und Odysseus sagt ihm ja auch, er soll zu Hause bleiben, auf seine Familie aufpassen. Und genau das macht er dann natürlich nicht, aber Antinoos ist von daher jetzt nicht nur einfach der böse Gegenspieler, sondern da ist eine stärkere psychologische Dynamik zwischen Odysseus und Antinoos. Eigentlich wäre Antinoos auch gerne so wie Odysseus, aber ganz am Ende, wenn Odysseus dann ja die Freier tötet, ist er ausgesprochen feige. Da hält er sich am Hintergrund. Der greift nicht in den Kampf ein.
Ja, und ich glaube, in der Odyssee ist es auch so, dass Antinoos als erstes von Odysseus, glaube ich, mit einem Pfeil erschossen wird.
Mhm.
Ja. Aber das hätte wahrscheinlich so ein bisschen die Spannung rausgenommen im Film.
Ja, das ist wahr. Da geht es ja dann auch viel um die Spannung zwischen ihm und Penelope. Ja. Und was ich auch spannend finde, ist so diese Parallele von Penelopes so Aushalten und so ihrer, also ihr Gut ist ja, dass sie treu bleibt gegenüber Odysseus. Und dann wird das ja ein bisschen kontrastiert mit dieser Geschichte von Agamemnon und Clytemnestra. Mhm. Und ich fand das hier auch spannend, also weil Lupita Nyong'o spielt ja diese Doppelrolle und das wird ja dann zu so einer, die werden ja zu so Zwillingen, ne, in Nolans Odyssee. Und ich fand das kontrastiert der Film auch gut. Ich hatte mir ein bisschen bei Penelopes Rolle, glaube ich, da auch vielleicht mehr Ambivalenzen oder so gewünscht, weil sie natürlich an dieser Ehe hundertprozentig festhält. Aber das ist vielleicht dann auch wieder mein moderner Blick da drauf. Hat dir das gefallen, dieses Zusammenspiel?
Also Anne Hathaway ist natürlich eine tolle Schauspielerin und die stellt das sehr nuancenreich dar. Mir ging es aber ähnlich wie dir. Ich war da ein bisschen enttäuscht, vor allem vor der Folie von Juliette Binoche in Umberto Pasolinis Verfilmung. Da hat man doch ein größeres emotionales Spektrum. Da sieht man auch einfach die Enttäuschung und die Verbitterung. Und das finde ich interessant, weil Juliette Binoche ja oft eher so leidende Frauen spielt. Und in der Verfilmung hat sie nochmal eine andere Seite. Da ist sie so ein bisschen, so eine gewisse Aggressivität auch. Und das hat Anne Hathaway nicht. Aber das stellt jetzt überhaupt nicht in Frage, dass sie eine tolle Penelope ist.
Ja, nee, voll. Ich finde auch die Besetzung an sich gut.
Genau, apropos Besetzung. Wie stehst du da dazu? Dieser Film ist ja wirklich auch in den kleinsten Nebenrollen mit riesigen Hollywood-Stars besetzt. Das gibt es ja auch, das ist ja auch teilweise so eine Kritik, die von vielen geäußert wird. Ist das dir negativ aufgestoßen oder fandst du das gerade passend, eben weil es oft um Helden geht und die werden dann halt auch mit großen Stars besetzt?
Nö, ich habe damit eigentlich kein Problem, wenn auch kleine Rollen von großen Stars gespielt werden. Das geht auch irgendwie so an mir vorbei, weil ich viele Schauspieler dann gar nicht kenne oder gar nicht weiß, was für große Stars das sind. Aber da fand ich die Besetzung gut. Ein bisschen absurd fand ich die Debatte um die Besetzung der Helena mit einer dunkelhäutigen Schauspielerin. Da gab es ja riesen Auseinandersetzungen in verschiedenen Foren. Und das sagt, finde ich, sehr viel über die Politisierung der Antike in Amerika aus, dass da wirklich die Rechte die Antike als ihren Erbhof betrachtet und versucht, das so aufzuladen. Denn warum soll Helena oder Clytemnestra nicht eine dunkelhäutige Person sein? Also ich finde das deswegen interessant, weil Hautfarbe in der Antike kein Grund für Diskriminierung war. Wir haben so ganz am Ende der Antike mit dem Christentum, gibt es so ein paar negative Kommentare über dunkle Hautfarbe. Aber davor ist das kein Distinktionsmerkmal. Das kommt wirklich erst in der frühen Neuzeit mit dem Kolonialismus. Und da fand ich diese Debatte irgendwie sehr, sehr, sehr unselig.
Ja, es gab ja sehr viele Debatten.
Ja, man merkt auch häufig, dass es dann den wenigsten um wirklich das antike Gedicht geht, sondern vielleicht dann eher um diesen Kulturkampf und das wird dann mitgenommen sozusagen, weil dann man sich nochmal aufregen kann gefühlt.
Jonas, ich hätte noch so eine Frage an dich. Das war auch so ein kleinerer Kritikpunkt von vielen Leuten und zwar, also die meisten Kritikpunkte kamen jetzt, wir nehmen diesen Podcast donnerstags auf, heute startet der Film in den Kinos, aber die meisten Leute haben ihn nicht gesehen, nur die Trailer gesehen und als Altphilologe beschäftigst du dich ja viel mit Sprachen. Und es gab ja diesen Punkt, den viele Leute hatten, dass sie diese moderne Sprache in Nolans Odyssee einfach nicht gut fanden. Wenn zum Beispiel so ein Telemachus Begriffe nennt wie Dad oder wenn Odysseus sagt, let's hit the road. Wie hast du das empfunden?
Mich hat das nicht gestört. Also es ist schon auffällig, dass der Film mit der Konvention bricht, dass mythische Figuren britisches und nicht amerikanisches Englisch sprechen. Da ist eben kein Platz für Let's Hit the Road oder Dad. Ich fand das überhaupt nicht störend. Ich finde, der Film, der hatte trotzdem so eine heroische Dimension. Und warum soll man sich darüber beschweren? Die Figuren sprechen ja auch kein Altgriechisch. Also die ist ja sowieso eine Übersetzung. Und wenn ich es übersetze, kann ich es auch in verschiedene Sprachen übersetzen. Ich muss auch dazu sagen, dass das homerische Griechisch in der Form nie gesprochen wurde. Das ist eine Kunstsprache, in die ganz verschiedenen Dialekte eingeflossen sind. Das ist wirklich eine Sprache nur für dieses Epos. Von daher kann ich die Kritik daran nicht so richtig nachvollziehen. Also ich glaube, da gibt es so Communities, die meinen, sie hätten die Antike gepachtet. Sie wissen, wie die Antike aussehen muss. Aber jede Darstellung ist eine Wiedererzählung aus einer bestimmten Perspektive. Und dann kann es verschiedene Perspektiven geben und dann kann man vielleicht sagen, diese Perspektive finde ich aus den und den Gründen interessanter, aber ich finde es schwierig, das dann auszuschließen, zu sagen, das muss so sein.
Ja.
Also würdest, eine schwierige normative Debatte.
Würdest du das dann ähnlich sehen mit den Kostümen? Also da gab es ja dann auch in eine ähnliche Richtung hin Kritik, also dass dann Leute gesagt haben, das ist mir zu Fantasy-mäßig und das hat ja nichts mit den richtigen Rüstungen zu tun. Und also ich als Laie denke mir dann auch immer so, okay, also selbst wenn, da geht es ja auch um Zyklopen und welchen Maßstab legt man da an? Also genau, würdest du da ähnlich argumentieren?
Würde ich genauso sehen. Ich finde das auch spannend, dass das homerische Epos da bereits eine gewisse Diversität in sich hat. Da haben wir eben nicht nur Bronzewaffen, sondern wir haben auch Eisenwaffen. Also da kommen Elemente aus ganz verschiedenen Zeiten zusammen. Das war nie das Abbild von einer einzigen historischen Epoche. Und jede Zeit muss sich ihren eigenen Zugang zu den Texten bahnen, muss neue Bilder finden. Und ich finde, Nolan hat sehr eindrucksvolle Bilder dafür gefunden. Kann man natürlich immer noch sagen, stelle ich mir nicht so vor. Aber das als unecht abzutun, finde ich naiv.
Hm. Ja. Okay, was wäre denn so deiner Meinung nach die bisher beste filmische Adaption von Odysseus? Oder was wäre so deine Lieblingsadaption, die bisher erschienen ist?
Ich muss gestehen, ich kenne nicht so viele. Also ich habe früher mal gesehen den Film mit Kirk Douglas, ja. Ich glaube aus den 1950er Jahren, das ist ein italienischer Film. Der ist es definitiv nicht. Auch wenn ich keine so genauen Erinnerungen mehr habe.
Ich habe den vor kurzem gesehen und ich kann das unterschreiben. Und? Der ist glaube ich, nur so knapp über anderthalb Stunden. Das wird sehr viel verkürzt. Ich mag Kirk Douglas als Odysseus, aber ich glaube, das war es dann auch schon.
Ja, ich finde, es gibt eine sehr spannende Odyssee-Adaption von den Coen-Brüdern, Oh Brother, Where Art Thou? Das ist jetzt aber kein Versuch, die Odyssee auf die Leinwand zu bringen, sondern da wird einfach eine Geschichte in modernen Amerika als eine neue Odyssee nacherzählt. Aber den fand ich ganz toll, das ist ein tolles satirisches Spiel. Der Pasolini-Film hat mir gut gefallen. Ich würde sagen, man sollte den Pasolini-Film zusammen mit Nolan sehen. Oder eher andersrum, man sollte den Nolan zusammen mit Pasolini sehen. Ja. Nolan ist wahrscheinlich der beeindruckendere Film, der einen eher erschlägt. Das ist vermutlich auch eher der Film, der nicht nur jetzt mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, sondern auch der, der bleibt. Ich denke mir, das wird erstmal die Odyssee-Verfilmung sein. Aber wenn man den Pasolini-Film gesehen hat, sieht man, dass man es auch ganz anders machen kann. Dass man gar nicht diesen technischen Aufwand braucht, sondern dass man einen sehr spannenden Film auch in einem anderen ästhetischen Register drehen kann.
Ja.
Ja, schön. Tolle Empfehlung. Ich werde mir den auf jeden Fall jetzt noch nach diesem Gespräch anschauen.
Hast du noch nicht gesehen?
Den Pasolini-Film. Nee.
Ach so. Okay.
Ja, ja. Den Nolan-Film habe ich gesehen.
Den Coen-Brüder-Film.
Ach so, den Coen-Brüder-Film. Nein, natürlich, den habe ich gesehen und den finde ich auch sehr, sehr stark. Nee, ich meinte jetzt am Ende auf den Pasolini-Film bezogen. Genau, nee, finde ich auch immer toll, wenn so einfach Grundstrukturen von Geschichten in so ein anderes Setting übersetzt werden.
Ja, oder nur so Elemente so rausgeklaubt
ja,
werden.
Ja, der König der Löwen-Effekt.
Der König der Löwen-Effekt.
Ja, nee, toll. Ich fand das ein richtig erhellendes Gespräch. Ich habe richtig viel mitgenommen und vielen, vielen Dank für deine Expertise. Ich gehe jetzt mit einem größeren Gehirn und größeren Augen hier raus und freue mich richtig, Odyssee nochmal zu sehen.
Ja, ich freue mich auch. Danke, Jonas, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und
ich danke euch, dass ich die Journalistenvorschau sehen durfte und danke auch für das Gespräch. Ich habe auch sehr viel gelernt und werde den Film mit neuen Augen sehen, wenn ich ihn nächste Woche in Heidelberg noch
mache. Ach, schön. Ja, das freut mich.
Toll.
Ja, dann mach's gut und dann hoffe ich, dass wir, vielleicht kommt ja bald nochmal eine Odyssee-Verfilmung oder nochmal Troja.
Oder Nolan dreht noch die Ilias. Ich glaube, er sollte ja eigentlich damals die Ilias-Verfilmung drehen, die dann Peterson gemacht hat, hat dann aber einen Rückzieher gemacht.
Das war sogar noch lustiger. Er sollte die machen und dann hat sich Peterson dafür entschieden, das Troja doch zu übernehmen. Und Christopher Nolan hat hat dann einen Batman-Film als Trostpflaster bekommen.
Okay. Dafür sind die Batman-Filme aber ziemlich gut geworden.
Ja, ihm geht es ja richtig schlecht. Ja. Ein Batman-Film als Trostpflaster.
Ja.
Ja, ich würde das auch mir anschauen von ihm. Ein neuer Treu. Deswegen.
Diesmal ohne Brad Pitt.
Ohne Brad Pitt, ja. Nicht mein Achilles.
Okay, alles klar. Vielen Dank.
Tschüss. Euch vielen Dank. Ja.
Tschüss.
Genau, ja.
Tschüss.
Mach gut. Ciao.
Xenia, du Gastfreundliche. Das war doch ein toller Podcast.
Das war wunderbar. Endlich konnte ich mal hier meine Roots, eigentlich habe ich ja keine griechischen Wurzeln, ich habe nur einen griechischen Namen, erkunden, aber auch ganz viele Fragen klären. Ich fand das richtig cool. Ich wäre dafür, dass wir das häufiger machen.
Ja.
Falls ihr auch darauf Bock habt, dann lasst es uns wissen.
Ja.
Und ansonsten hört immer mal wieder rein hier bei uns, überall, wo es Podcasts gibt. Darüber freuen wir uns und bewertet uns auch ganz lieb.
Ja, sonst kommt Polyphem, der Zyklop, zu euch nach Hause und frisst euch. Sorry.
Ja, alles klar. Eine Drohung am Ende. Bis bald.
Tschüss. Ciao.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hi, ich bin Yves Bellinghausen und ich nutze ChatGPT seit 2 Jahren. Und zwar täglich. OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, die will aber noch mehr. Eine KI bauen, die die Probleme der Menschheit lösen könnte. Oder die Menschheit vernichten. Bei OpenAI gab es wirklich einen heftigen Machtkampf um genau diese Frage. Also bin ich zu ihnen geflogen, in Silicon Valley. Ey, und was ich da erlebt habe, hört ihr in God Code, Macht-KI-Drama, dem neuen Podcast von Funk. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Das war ein Podcast von Funk.